Natürlich draußen. Der Podcast mit André Lorinor und Carsten Ganz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Natürlich draußen. Wir freuen uns, dass ihr auch wieder dabei seid und wir, das sind der
Carsten Ganz
und der André Lorinor. Und wir freuen uns heute, mit euch das Thema anzuschauen, natürlich Selbstcoaching. Das heißt, wie machen wir es uns eigentlich selbst, wenn wir gerade keinen Naturcoach zur Verfügung haben? Wie können wir uns die Natur quasi als Entwicklungsraum für uns selbst erschließen? Wie können wir eigene Antworten finden? Vielleicht eben in den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, wenn gerade eben kein Coach zur Verfügung ist, wenn gerade eben keiner erreichbar ist. Und auch da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten, wie wir in den Wäldern, in den Feldern innerlich zur Ruhe kommen können und tief in uns hineinlauschen und da vielleicht entdecken, dass die ganzen Antworten schon immer auf uns gewartet haben. Carsten, wir beide sind ja Naturcoaches und wir präferieren das ja eigentlich auch, dass es auf jeden Fall Sinn macht, sich eine Begleitung zu suchen. Was ist eigentlich dein Argument dafür?
Für eine Begleitung?
Ja.
Oh, ja, gut, da sprechen dann so ein paar Rückmeldungen dafür, die da doch ganz gerne kommen. Ich denke, ein Vorteil ist, dass wenn ein Coach mit dabei ist, dass die Menschen eine Sicherheit erstmal wahrnehmen, eine Sicherheit spüren, in Form von einer Struktur, von jemandem, der sich da auskennt, von jemandem, der Erfahrung hat im Begleiten von Themen, im Lösen von Themen. Also dieser Sicherheitsaspekt, mich sicher fühlen in einer Natur, die ja auch Überraschungen birgt oder Störungen eventuell, dass da jemand ist, der mir diese Sicherheit gibt, für den Rahmen erst schon mal, so als ein Vorteil. Und natürlich ist dann auch eben ein zweiter Mensch da, der eine Intuition hat, der eine große Intuition hat zu dem, was gerade vom Coachee, von dem, also der gerade Hilfe bekommt, von dem wahrgenommen wird, gesagt wird, was er erzählt oder an neuen Ideen bekommt. Also da ist noch jemand, der dann auch kreativ mit dabei ist und immer wieder dann auch mal ganz unverbindlich passend nachfragen kann oder auch mal eine eigene Idee einbringen kann aus dem, was gerade selbst erlebt wird. Mhm. Ja, so zwei wesentliche Dinge.
Genau, Sicherheit einerseits, ne? Also wir Menschen brauchen irgendwie häufig auch mal die Sicherheit eines anderen Menschen, der vielleicht auch wertfrei und vielleicht auch ein bisschen unvorbelastet auf manche Themen schauen kann, wo wir einfach unsere blinden Flecken haben. Andererseits ist es für viele Menschen aber auch erstmal eine Herausforderung, sich jemandem Fremden in aller Tiefe anzuvertrauen. Und dann ist es schön, wenn man vielleicht auch Möglichkeiten kennt, wie man in seiner eigenen Intimität mit der Natur draußen auch etwas entdecken kann, wo man merkt, ah, okay, mich jetzt auf einen anderen einzustellen, das spielt jetzt gerade keine Rolle. Ich kann mich meinen Themen nochmal ganz anders widmen. Und mein Argument aber wiederum für eine Begleitung ist eben diese blinden Flecken, die wir alleine manchmal gar nicht richtig bearbeiten können oder halt eben Orte, wo vielleicht ein Klient merkt, oh, hier ist es gerade total unheimlich, hier möchte ich gar nicht sein und der Ort geht aber ganz stark in Resonanz mit jemandem, dann ist es dann wieder ganz gut, wenn jemand dabei ist, der ermutigt, das jetzt doch gemeinsam anzuschauen, denn es geht ja stark in Resonanz und deswegen gibt es ja hier auch etwas zu entdecken als Antwort. Wenn ich alleine wäre, gäbe es vielleicht eher die Möglichkeit, davor zu flüchten.
Ja, genau, sich trauen ist ja so ein Stichwort. Manchmal ist es ja auch so, dass man Themen oder Probleme, persönliche Sachen ungerne anschauen will, weil man befürchtet, dass man da ja zum Beispiel starke negative Emotionen hat mit denen man nicht umgehen kann oder möchte. Man möchte halt nicht wieder weinen oder so, ne? Und vielleicht auch, weil man sich überfordert fühlt, vielleicht hat man sogar schon mal ganz große Ängste gehabt, in Form von einer Panikattacke oder was weiß ich, was alles sein kann. So, und wenn dann eben noch jemand da ist, zum Beispiel ein Coach, der Erfahrung hat mit allem Möglichen, der mir den Raum gibt, den sicheren Raum und auch die Sicherheit und das Gefühl, dass da jemand ist, der mir hilft, auch wenn ich so eine Emotion zulasse oder wenn die kommen sollte, das ist natürlich auch schon mal ein Vorteil. Neben dem, dass ein guter Coach natürlich auch Emotionen, die entstehen, die erlebt werden, sogar nutzen kann, eben, ne, für den ganzen Prozess, für Fortschritte. Ja.
Genau. Heute soll es aber eben darum gehen, was haben wir für Möglichkeiten, wenn gerade kein Coach zur Verfügung steht und oder ein Coach muss man sich ja auch leisten können und wollen. Und unsere Zuhörer denken vielleicht, ah, ich würde total gerne mal ein Naturcoaching ausprobieren und kosten. Es kostet aber zu viel. Und deswegen haben wir natürlich vielleicht auch ein paar Ideen und Tipps an der Hand, mit dem, was ihr Zuhörer, auch einfach für euch alleine machen könnt, wie ihr quasi euer Naturverständnis vertiefen könnt und vielleicht sogar eigene Antworten entdeckt. Carsten, was würdest du jetzt jemandem raten oder an die Hand geben, der sagt, oh, ich würde total gern mal diesen Weg ausprobieren, habe aber gerade keine Möglichkeit, mir eine Begleitung zu besorgen?
Ja, da möchte ich gerne erstmal ganz einfach anfangen. Also einfach ist für mich die Erholung, die wir in der Natur haben können. Die Erholung, die können wir natürlich haben, wenn wir einfach spazieren gehen. Da passiert schon ganz viel automatisch. Aber Erholung hat vielleicht auch damit zu tun, um mal richtig, richtig zur Ruhe zu kommen. Und da helfen natürlich Achtsamkeitsübungen. Übungen, die wir tun können, eben alleine auch. Und was ich gleich vorstellen werde, ist ganz einfach, um wirklich zur Ruhe zu kommen, um eben Gedankenkreisel zu beenden, Grübeln aufzuhören. Ja, da möchte ich zunächst mal was an die Hand geben. Also eine Achtsamkeitsübung, eine, die in meinen Coachings auch immer wieder eine Rolle spielt, gerade zu Beginn der Coachings, und die ich auch immer den Menschen mit nach Hause geben, eben um sie selbst auch machen zu können. Das ist eine Übung, die heißt Mönchsgang. Da geht es darum, unsere Sinne zu schärfen, mit unseren Sinnen wahrzunehmen. Und das ist ganz einfach erklärt und einfach gemacht. Und das darf eben helfen, um runterzukommen, um zur Ruhe zu kommen und sich zu erholen. Ja, wir haben fünf Hauptsinne und es geht eigentlich nur darum, jeweils mit einem Sinn besonders intensiv wahrzunehmen, sich auf einen Sinn zu konzentrieren und das dann auch mit einer kleinen Ansage vielleicht auch. Ne? Also man darf sich selbst dann auch sagen, ja, jetzt schaue ich mal, ne? Jetzt schaue ich mich mal um. Ich darf da auch sehr neugierig sein, das passt ja super zur Natur. Entweder ich gehe einen Weg entlang oder ich habe einen schönen Platz, wo ich mich einfach umschaue. Also ganz viel schauen, ganz viel schauen, ganz viel entdecken, kleines, großes, schönes. Ja, und eben nacheinander die Sinne so durchgehen. Dann eben, ich gehe ganz gerne von oben nach unten durch. Nach dem Sehen kommt dann das Hören, das Lauschen, das ganz genau hinhören. Mit geschlossenen Augen empfehle ich das dann auch, um besonders gut auch hören zu können. Das kennt man ja, wenn man ein paar Sinne ausschließt, dann sind die anderen stärker. Dann riechen und schmecken, je nach Jahreszeit, je nach Lust und Laune. Ich empfehle dann natürlich auch, nichts in den Mund zu stecken, was du nicht gut kennst. Also nicht die rot-weißen Pilze ausprobieren, nur weil die gerade mal hübsch sind oder dir danach ist. Also nur in den Mund stecken, was du kennst. Ja, ein paar Empfehlungen hätte ich da schon. Ein Löwenzahn zum Beispiel kann man immer essen oder ein schöner Klee. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja, Und spüren, fühlen ist natürlich auch ein ganz wichtiger Sinn. Es sind eigentlich mehrere. Ich bezeichne eigentlich das innerliche Wahrnehmen mit Spüren. Das kann dann auch innerlich eine, ja, vielleicht eine Emotion sein, ein Wohlgefühl. Das kann aber auch Hunger sein, leerer Magen. Und es kann aber auch natürlich das Fühlen und Befühlen mit der Haut sein, mit den Fingern wahrnehmen. Ja, ich empfehle beides zu machen, so nacheinander ein bisschen zweigeteilt, das Spüren und Fühlen. Ja, wenn du das machst, dann wirst du bemerken, dass du runterkommst, zur Ruhe bekommst und auch so die ganz einfachen, hübschen Dinge bemerkst, die gerade um dich sind. Und das als Wirkung, als Effekt hat schon mal den Effekt, dass du eben nicht nachdenkst in diesem Moment, sondern dich nur mit einer Sache beschäftigst, auf eine Sache gerade achtest, statt eben wieder in Kreisen zu denken. Ja, als erste Übung.
Sehr schön, ja. Einfach die Sinne wieder zu aktivieren, auch als Voraussetzung, um überhaupt wahrzunehmen, wo bin ich überhaupt, was passiert um mich herum, da wir es einfach so gewohnt sind, in unserem Gedankenstrudel uns zu verlieren, zu versinken. Und das ist ja eigentlich das, was oft dem klaren Blick oder unseren Blick auf Lösungen oft versperrt, dadurch, dass wir einfach schon sehr lange an Problemen gesessen haben und sie durchdacht haben von allen Ecken und Enden. Dass wir schon alle möglichen Szenarien durchdacht haben, wie könnte das Ganze ausgehen, und wir aber immer wieder an eine Grenze stoßen. Und das ist natürlich dann eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Da ist es dann total wertvoll, das Gehirn wieder zu klären. Und das gelingt am besten dadurch, dass wir wahrnehmen, was ist, und mit Wahrnehmen beschäftigt sind. Das allein hilft ja schon dem Gehirn auch, leer zu werden. Und das ist auch was ich ganz gerne empfehle. Einfach gar nichts tun. Das klingt jetzt so einfach, aber das ist in unserer heutigen Gesellschaft gar nicht so leicht, dieses Nichtstun. Es gibt aber gute Gründe für das Nichtstun. Und das Nichtstun beinhaltet so ein bisschen, ich kenne es auch unter dem Begriff eigentlich, Nicht-Meditation. Dafür braucht es so ein bisschen so eine innere Haltung oder so eine Ausrichtung, schon so nach dem Motto, ich würde jetzt meditieren wollen. Ich versuche es aber auf jeden Fall zu vermeiden, zu meditieren. Ich meditiere jetzt auf jeden Fall nicht. Also diese Ausrichtung braucht es. Und dann kann alles Mögliche beachtet werden. Ich liebe es ja zum Beispiel einfach irgendwo unter, ah, mein Favorite ist ja wirklich, wo mein Kopf auch zur Ruhe kommt. Dass das Rascheln quasi nach außen projiziert wird, ist unter Espen zu liegen, also unter Pappeln, die so wunderbar im Wind rascheln. Im Sommer ist das mein absoluter Lieblingsort. Und da einfach nur drauf zu lauschen, ohne vielleicht eine Achtsamkeitsübung draus zu machen, sondern einfach nur lauschen und den Bewegungen der Blätter zu folgen, und dann fällt vielleicht mal ein Blatt runter, und dem einfach nachzuschauen. Genauso schön ins Feuer zu gucken, was ich auch liebe, Wasserreflexionen zu betrachten, wenn die Sonne drauf scheint. Da kann man sich richtig lange drin versinken. Oder nachts in die Sterne zu schauen. Da gibt es sogar eine wissenschaftliche Erklärung für, warum das gut ist für unser Gehirn und warum das auch gut ist für neue Lösungen. Und Wissenschaftler nennen diesen Bereich im Gehirn, der dann aktiv wird, das sogenannte Default Mode Network. Also ein Default Mode bedeutet sowas wie auf Werkseinstellung zurückbringen. Das ist so ähnlich wie wenn dein Modem sich aufhakt, so wie das eben auch bei uns kurz passiert ist. Bringt es total viel, mal den Stecker zu ziehen oder es einfach wieder auf Werkseinstellung zurückzubringen, weil einfach zu viele Daten sich miteinander verheddert haben. Und genau das passiert ja auch in unserem Gehirn. Und diesen Stecker ziehen, das bedeutet, wir müssen unserem Gehirn immer wieder auch den Leerlauf gönnen. Und dafür ist es wichtig, uns nicht anzustrengen für den Leerlauf, sondern wirklich wie Löcher in die Luft zu starren oder ein leichtes Tagträumen sich zu gönnen, was uns ja, glaube ich, früh aberzogen wurde. Oder eben, was ich eben beschrieben habe, ja, einfach sich zu verlieren in diesen Naturphänomenen. Und was Wissenschaftler herausgefunden haben, ist, dass Sie haben eine Untersuchung gemacht mit einigen Studenten. Sie haben vorher einen Kreativitätstest gemacht. Ich weiß nicht genau, wie der aussieht, aber sie konnten Kreativität testen und da kam dann am Ende irgendein Wert raus. Und dann hat man diese Studenten für mehrere Wochen rausgeschickt in die Wildnis, in eine möglichst reizarme Umgebung. Und man hat natürlich auch darauf geachtet, dass sie keine Handys dabei hatten. Denn Handys, es ist auch irgendwie, du bist selbst, wenn du E-Mails checkst oder selbst wenn du nur Katzenvideos guckst, du bist ständig mit einer Form von Verarbeitung dabei. Für unser Gehirn ist das wie, aha, da ist, ich brauche eine Lösung. Wie geht es jetzt weiter mit der armen Katze? Da ist es auch schon eine Aktivität. Das heißt, Handys wurden weggesperrt und den Studenten wurde verordnet, möglichst gar nichts zu tun, sondern sich der sogenannten sanften Faszination hinzugeben, sich also faszinieren zu lassen von keinen großen Wow-Effekten, wie jetzt zum Beispiel die Alpen oder eine starke Meeresbrandung, sondern einfach sanften Hügeln, plätschernden Bächen und genau das einfach alles mal sich zuzugestehen. Das aktiviert das sogenannte Default Mode Network und nach diesen paar Wochen ist dann nochmal ein Kreativitätstest gemacht worden. Und das Ergebnis ist fulminant unterschiedlich zu vorher. Mit dem Ergebnis letztendlich, dass das Nichtstun, dieser Leerlauf, dieses Löcher in die Luft starren, ins Feuer gucken, unsere Kreativität unfassbar steigert. Und das ist natürlich dann der Tipp schlechthin. Tu einfach gar nichts, starr Löcher in die Luft. Und danach kann es sehr gut sein, dass du einfach auf ganz neue Perspektiven kommst, auf ganz neue Lösungen kommst. Aber solange das WLAN sich aufgehängt hat, bringt es gar nichts, dort weiterzudenken.
Ja, also das ist wirklich spannend, was du gerade gesagt hast. Ich habe eine Studie gelesen, die voll dazu passt und die so in die andere Richtung sogar Ergebnisse hat. Da wird von Microflow-Momenten gesprochen, eben diese ganz reinen, ganz leeren Nichtstu-Momente. Und da, wie wichtig die sind, da wurde eben bemerkt, mit Vergleichsgruppen, dass wenn man Menschen auffordert, diese, ich nenne es jetzt mal Glötzer, gerade ausgucken, gerade mal nichts machen, ne? Wenn man die unterbinden soll, weil es einem jemanden sagt, dass es sogar eben in die andere Richtung ganz negative Auswirkungen haben kann. Also diese Studie, die hat gerade mal 2 Tage ungefähr gedauert, bevor die Menschen psychische Störungen und Ausfallerscheinungen hatten, weil eben dieses auf Null setzen, dieses Remote oder Default nicht mehr stattgefunden hat. Ne? Also es macht uns, also wenn wir das nutzen, dann macht es uns kreativer und wenn wir das vermeiden wollen, dann macht es uns sogar krank.
Also sehr erstaunlich. Da musst du mir gleich mal den Link geben zu der Studie.
Ja.
Das ist ja sehr gut. Also 2 Tipps haben wir jetzt eben schon mal. Aktiviere deine Sinne, komm ins Hier und Jetzt und starr Löcher in die Luft und mach gar nichts. Ja. Was ich auch noch gerne den Zuhörern mit an die Hand geben möchte als Selbstcoaching-Maßnahme, und das kennen vielleicht einige auch schon. Manche aber auch nicht. Und das ist einfach eine uralte Tradition, die wirklich viele Naturvölker für sich auch einfach nutzen, um an ihre eigene Antwort zu kommen, quasi an ihren eigenen Seelenkern. Dafür braucht es natürlich Zeit und Raum. Und das ist die sogenannte Medizinwanderung. Manche kennen das heute auch als Schwellengang oder auch einfach Solozeit. Medizinwanderung deswegen, weil es einfach auch tatsächlich aus vielen Kulturen, wie zum Beispiel der nativen Völker Nordamerikas oder auch aus Australien kennt man das, kommt. Und es darum geht, auf einer kleinen Wanderung seine ureigene Medizin wieder zu entdecken oder auch die Medizin der Natur für sich zu nutzen, die Heilkraft der Natur, um wieder zu sich zu kommen. Und die Anleitung für eine Medizinwanderung ist eigentlich sehr einfach. Du nimmst dir erstmal Zeit, dich mit deinem Thema zu verbinden, dir vielleicht auch bewusst zu werden, was beschäftigt mich eigentlich gerade innerlich, an welche Grenze bin ich gerade gekommen, wo ich merke, ich komme da einfach nicht weiter. Dann versuchst du das für dich so gut es geht zu formulieren. Das ist jetzt aber auch nicht unbedingt ein Muss. Und mit diesem Thema, was dich gerade beschäftigt, Da rüstest du dich erstmal aus für eine Wanderung und du solltest vielleicht im Vorfeld für dich bestimmen, wie lang soll das gehen. Ist es eine 2-Stunden-Wanderung? Ist es vielleicht eine Wanderung, die den ganzen Tag geht? Oder ist es vielleicht sogar eine mehrtägige Unterwegssein-Geschichte? Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber es ist ganz gut, wenn du dir da vorher eine Grenze ziehst, dass es nicht ewig weitergeht, dass du irgendwann auch weißt, an dem und dem Punkt ist es einfach beendet. Das ist wichtig, weil es sich letztendlich auch um ein Ritual hier handelt und das ist ganz gut, wenn es einen Anfang und ein Ende hat. Und dann startest du nicht einfach irgendwie, sondern du setzt dir eine Schwelle. Das kann gut sein, dass du dir einfach einen Stock legst oder mal in der Natur draußen schaust, was gibt es hier für natürliche Übergänge. Das kann ja auch eine Brücke über einen Bach sein oder ein Eintritt in den Wald. Und das machst du für dich als ganz bewussten Schritt, indem du nun sagst, an dieser Schwelle, ich verlasse jetzt einfach mal meine alltägliche Welt, die Welt, in der ich mit meinen Grenzen und Problemen die ganze Zeit beschäftigt bin und betrete nun einen abenteuerlichen Raum, in dem mir alles passieren kann. Den Raum der Medizin sozusagen, den Raum der Kraft. Und an dieser Schwelle mache ich mir noch mein Thema bewusst, stelle vielleicht meine Frage auch an die Schöpfung, an die Natur. Und dann gehe ich einfach los und lasse mich intuitiv leiten. Ich werde mir vorher da keinen Plan machen, wo es lang geht. Ich werde, gut, vielleicht ist es ganz gut, eine Karte dabei zu haben, um wieder zurückzufinden. Aber dann, das ist nicht die Art und Weise, wie ich den Weg suche, sondern ich lasse mich ganz intuitiv treiben und schaue, wo zieht es mich gerade hin. Alles, was mir dort begegnet auf dieser Wanderung, alles, was mir passiert, ist dann Teil der Antwort auf meine Frage, ist dann eine Perspektive, die sich auch immer wieder auf meine Frage bezieht. Also diese Haltung müssen wir dann für diese Zeit aufrechterhalten, dass alles, was da passiert, kein Zufall ist, sondern eben ein Stück weit Antwort. Das ist dann ganz hilfreich, wenn ich dann wieder zurückkehre und das alles mal aufgeschrieben habe, was mir da passiert ist. Und dann kann es sein, dass erst im Nachgang, wenn ich dieses Erlebnis nochmal durchlese und es auf meine ursprüngliche Frage beziehe, dass mir dann erst einiges klar wird. Es kann aber gut sein, dass es während der Wanderung selbst schon einiges klärt und sich neu zeigt. Das ist etwas, das mache ich tatsächlich sehr häufig, wenn ich mit eigenen Geschichten beschäftigt bin, weil da draußen irre viele Antworten kommen, mit denen ich auch nie gerechnet hätte. Durch das Unterwegssein kommen aber auch plötzlich wieder neue Gedanken, eben auch durch das sich auch leer laufen im wahrsten Sinne. Aber auch eben immer wieder diese Einlassmomente einlassen auf das, was gerade ist. Und eben nicht die Zeit damit zu verbringen, an dem Problem zu grübeln, sondern sich wirklich überraschen zu lassen, was kommt von außen? Was kommt von außen als neuer Eindruck? Und da gar nicht viel mit sich rumzucoachen, sondern sich einfach mal beeindrucken zu lassen von dem, was sich mir zeigt. Die Langform davon kennen manche vielleicht auch als Visionssuche. Das ist dann wirklich ein starkes Ritual, was aus Nordamerika kommt, was sehr hilfreich ist, wenn es wirklich um Lebensthemen geht, um Lebensausrichtungen oder wenn ich merke, ich bin in einer so starken Lebenskrise oder ich habe einfach, mein alter Job ist verloren, wie geht es nun weiter, wie soll ich mich ausrichten oder wo ich merke, meine Persönlichkeit verändert sich auch. Das gibt es ja auch öfter mal im Leben. Und da ist es ganz hilfreich, wirklich das längere Ritual der Visionssuche zu machen, wo man wirklich ein paar Tage draußen ist und sogar fastet und vielleicht sogar sein Obdach opfert, indem man vielleicht maximal eine Plane dabei hat, unter die man sitzt und ansonsten sich ganz den Elementen aussetzt. Aber immer die Bitte an die Natur, eine Botschaft zu geben für meine Frage, für mein Anliegen. Und bei Visionssuchen kenne ich es durchaus so, dass sehr, sehr viel passiert und es manchmal bis zu einem Jahr dauert, bis das eigentlich verarbeitet ist und erst nach einem Jahr. Also ich habe 3 Visionssuchen oder 4, glaube ich, sogar schon selber gemacht. Erst nach einem Jahr ist mir teilweise klar geworden, was ist da eigentlich alles passiert und wie viel Botschaft steckt da eigentlich drin. Das sind so
Toll.
Tipps. Das sind so Tipps. Tipps, uralte Tipps der Naturvölker, wie sie auch damit umgehen und wie es auch tatsächlich immer noch alltäglich genutzt wird.
Ja, toll. Ja, ist toll und ist ja ganz einfach und super natürlich, ne? Und nutzt wieder mehr das, eben durch diese, ja, durch das Einlassen in die Natur zu gehen, eben auch mal ein bisschen länger. Da kommen wir wieder eben mehr dahin zurück, wo wir über viele 10.000 Jahre eben unsere Antwort halt auch bekommen haben. Na, wir waren halt draußen die ganze Zeit und da sind wir halt rumgelaufen, dann kam uns die Lösung, ist uns eingefallen. Oder die Natur hat als Vorbild, ohne dass wir das jetzt so angeguckt haben, dann eine Idee gegeben für, ah ja, klar, hey, so kann ich es ja machen. Na, da haben wir uns auch früher noch viel mehr als Teil der Natur wahrgenommen und dann ist ja auch klar, dass wir als Teil irgendwo mit dabei sind, irgendwo mitschwimmen und dass dann natürlich über das, was da ist, dann auch eine Lösung kommt. Ne?
Und
Schön.
ehrlicherweise braucht es dafür noch nicht mal unbedingt die Natur. Mir fällt gerade ein, früher in Köln, ich bin ja gebürtiger Kölner, als ich da noch gelebt habe in der Stadt, im Moloch, habe ich es oft ganz ähnlich gemacht. Und damals habe ich es genannt, mit der Frage schwanger gehen. Das heißt, eine Frage zu haben und nicht verkrampft nach der Antwort zu suchen, sondern sie in mir zu tragen wie eine Schwangerschaft. Und schon immer im Kontakt mit der Frage zu sein, die Frage in mir zu bewegen und gleichzeitig aufmerksam zu sein, was kommt von außen. Und in der Stadt hast du ja nochmal ganz andere Impulse und Eindrücke, wie zum Beispiel Werbeplakate, Namen von irgendwelchen Cafés, Menschen in der U-Bahn, die plötzlich anfangen, mit dir zu reden oder selbst Beschimpfungen von irgendwelchen Verrückten, die aber plötzlich genau eine Botschaft beinhalten, wo du denkst, ja, genau, das ist die Antwort. Danke für diese Beschimpfung. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Also die Antworten können von allen Seiten kommen.
Ja, das kann ich unterstreichen. Und die Verknüpfung von unseren inneren Vorgängen, von der Frage, mit der wir schwanger gehen, so hast du es gerade formuliert, zu dem, was von außen kommt, so als Futter sozusagen, das hilft unserer Intuition, die das zusammenbringen kann, die Schnittstelle quasi darstellt. Um tatsächlich dann auch zu Klarheiten oder Lösungen zu kommen. Das ist ja eben das Tolle, dass unsere Intuition zusammenbringt, was unser Erfahrungsschatz ist, mit dem, was wir gerade erleben, was uns begegnet. Und das immer checkt auf, ah, passt es irgendwie dazu? Ah, passt es schön dazu? Ah, ist es eine gute Idee oder hilfreich irgendwie dazu? Und wie du schon gesagt hast, das müssen wir uns gar nicht vornehmen. Unsere Intuition macht das automatisch. Der Intuition fällt es nur dann schwer, wenn wir halt ständig beschäftigt sind mit irgendwelchem Zeug. Einfach mal eben nichts machen, nur wahrnehmen. Und darauf vertrauen, dass unsere Intuition dann schon um die Ecke kommt, wenn es da was Gescheites Neues gibt als Idee oder Erkenntnis. Das kann ich nur empfehlen.
Und vielleicht, wenn, also ich sage jetzt mal, die klassischen Selbstcoaching-Methoden, sowas wie also Positiv- und Negativliste oder wie heißt das, was gibt es da alles noch im klassischen, wissen wir schon gar nicht.
Ich weiß mir gar nicht, wie das heißt.
Das arbeitet ja alles sehr kognitiv und unsere Vorschläge, die wir bisher gemacht haben, sind ja eher intuitiv. Und haben mehr was mit einem größeren Raum zu tun. Was beinhaltet aber auch, ist es jetzt in der Antwort ja selten konkret. Und dann ist es oft hilfreich, wenn wir mit den Erlebnissen, die wir da gemacht haben, und auch da müssen wir nicht unbedingt einen Coach suchen, aber es ist hilfreich, eine andere Person, die vielleicht offen und uns wohlgesonnen und eben offen auch für diese Themen ist, zu suchen. Die beste Freundin, den guten Kumpel und dem das erzählen, mit was wir gerade beschäftigt sind. Und was wir erlebt haben als Antwort. Und im Gespräch miteinander kann dann ganz, ganz viel klar werden. Und sich da einfach eine liebevolle Begleitung aus dem Freundeskreis zu suchen. Denn das Soziale, das brauchen wir auch, um es dann letztendlich zu konkretisieren im Austausch.
Ja, das hilft auf jeden Fall. Und solange das eventuell nicht möglich ist, hilft eben auch, das hast du auch vorhin genannt, Dinge aufzuschreiben und Dinge festzuhalten. Das kann eben auch sein, ein Foto von etwas Schönem, Tollen, was ich in der Natur gesehen habe. Oder eben ein Satz, der mir einfällt, ein kurzer Satz, der irgendwie hilft, das festzuhalten. und das dann auch zu nutzen, weil letztlich sind es ja kurz gedachte Sätze, sind es Bilder, die wir sehen, die wir täglich um uns haben, die dann manchmal Teil eines schwierigen Erlebens sind. Und wenn uns aber eben so etwas Hilfreiches begegnet und wir das festhalten, dann können wir es eben nutzen auf der gleichen Ebene sozusagen, um ein neues Erleben zu bewirken. Dadurch, dass wir zum Beispiel diesen einen tollen Satz uns schön wohin schreiben, malen, dass wir ihn täglich denken, beim Aufwachen, bei der Meditation, vor einem schwierigen Gespräch oder uns eben das Bild als Hintergrundbild aufs Handy holen, um immer wieder dran zu erinnert werden, wie das mir jetzt hilft, nur das anzugucken. Ja, also so ganz kleine Sachen, die dürfen auch helfen. Und es muss nicht immer die große neue Erkenntnis, Lebensweisheit und der neue Lebensplan sein.
Genau, ein kleiner Hack, den ich auch öfter mal für mich nutze und einsetze, ist, auf den eigenen Körper zu achten und darauf zu lauschen. Da gibt es ja den Begriff der somatischen Marker im entferntesten Sinne. Sich einfach mal vorzustellen, was ist eigentlich so die schlimmste und von mir entfernteste Situation, in die ich mich bringen könnte, einfach mal so allgemein, um sich da erstmal so zu eichen und zu gucken, wie reagiert mein Körper eigentlich, wenn ich mir das vorstelle, diese Situation, so wie sie ist, falscher könnte sie nicht sein. Und was bei mir zum Beispiel automatisch passiert, ist alles spannt sich an, die Schultern gehen nach oben, mein Gesicht sieht sehr angestrengt aus. Ich bekomme richtig Bauchschmerzen. Das sind für mich so körperliche Signale, die eigentlich signalisieren, nein. Und genauso kann ich mir aber eine Situation vorstellen oder mich mal beobachten in Situationen, wo es mir richtig gut geht, wo ich merke, da werde ich genährt, da ist mein Nervensystem entspannt und ruhig. Und wenn ich dann meinen Körper beobachte, dann merke ich, da geht was auf, vor allem im Brustraum, die Schultern entspannen sich. Ein leises, zufriedenes Lächeln macht sich innerlich breit. Und das sind für mich dann die Signale, wo mein Körper sagt, ja, dieser Weg scheint attraktiv zu sein und gut zu sein. Wenn ich das für mich lerne, zu lesen und zu unterscheiden und auf den Körper mal lausche, dann kann ich auch in Situationen, wenn sie mir gerade begegnen, eine gute Entscheidung treffen. Dann kann ich den Körper als Messinstrument nutzen sozusagen. Ist das etwas für mich Förderliches oder ist das etwas für mich nicht so Förderliches? Voraussetzung ist natürlich, dass ich das für mich ein bisschen geschult habe. Und das wäre vielleicht eine Einladung an die Zuhörer, das für sich zu untersuchen. Wie fühle ich mich eigentlich in Situationen, wo ich eigentlich sage, nein, 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 das ist gar nicht mein Weg? Und mir da wirklich die Zeit nehme zu beobachten, wie fühlt sich das an? Und wie fühlt sich das an, wenn ich merke, ich bin voll auf meinem Weg, ich bin total im Flow und das ist richtig gut für mich?
Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass wir unseren Körper natürlich haben als Marker, sagst du eben, als Kennzeichen dafür, ob es mir gut geht oder nicht. Na, und wenn wir uns fragen oder als Ziel ausgeben, geht es dir gut und ich will, dass es mir gut geht, dann ist es natürlich hilfreich, auch zu wissen, wie fühlt sich das an, ne, wenn es mir gut geht. Und das über Extreme eben dann auch immer wieder mal zu checken, ne, wie es fühlt sich an, wenn es mir gar nicht gut geht, eben durch diese Vorstellung oder wenn es sehr gut geht, das finde ich ganz toll. Und vielleicht habe ich es in der Bewegungsfolge auch schon mal erwähnt. Ich möchte es jetzt auch noch an die Hand geben. Ich kann es jetzt nicht zurücklassen. Das gute Gehen, das sogenannte gute Gehen, das passt genau dazu. Es geht einfach darum, gehe so, wie du gehst, wenn es dir gut geht und bemerke, wie du gehst. Und da geht es dann eben darum, wie setze ich meine Füße auf, wie schwinge ich mit Armen, Beinen, wo gucke ich hin, wie sind meine Schultern, etc., wie atme ich. Und wenn wir so diese Einzelheiten, also ein bisschen erforschen bei dem Guten gehen und bemerken, was ist da mein passendes Maß, wie viel schwingen etc., so und so atmen, dann haben wir auch eine ganz konkrete, hilfreiche Sache, ein tolles Instrument letztlich, um auch in Situationen, wo wir nicht so kontrolliert sind, wo wir drohen abzudriften in ganz unangenehme, schlechte Zustände, um eben dadurch, durch sowas ganz Konkretes, uns dann wieder ins Wohlfühlen zurückzuholen oder zu halten auch. Also, dass es uns eben immer noch gut geht, dass wir wissen, was wir da tun können. Mhm. Und auch nur die Erinnerung daran, weil es wird ja auch körperlich abgespeichert, wird uns dann helfen, das zu erreichen.
Also, unsere Tipps für euch zum Thema Selbstcoaching. Aktiviert eure Sinne. Lasst euch ein auf den Augenblick, das was passiert. Wenn ihr merkt, ihr hängt euch auf in euren Gedanken, in euren Grübeleien über die Probleme, die ihr habt, setzt euch mit dem auseinander, was gerade ist, gönnt eurem Gehirn eine Pause. Und wenn ihr eure Sinne gerade nicht aktiviert, dann lasst einfach eure Seele baumeln, wie man das schön altmodisch genannt hat. Starrt Löcher in die Luft, schaut in die Sterne, die Blätter im Wind, die Wasserreflexionen, die sanften Hügel. Dann die Einladung, eine Medizinwanderung zu machen, mit der Frage, die euch beschäftigt, rauszugehen in die Natur und wenn Natur gerade nicht angesagt ist, einfach raus in die Welt, sei es die Stadt, sei es die Innenstadt und achtet auf die Botschaften, die euch entgegenkommen, auf die Synchronizitäten, auf die Zufälle, auf die zufälligen Begegnungen und vielleicht sogar auch Menschen, die euch ganz konkret etwas sagen. Vielleicht ist es Teil eurer Antwort. Hilfreich ist dann im Nachgang, sich mit Freunden auszutauschen über das Erlebte, damit man für sich einiges sortieren kann oder auch ganz einfache Methoden, wie zum Beispiel mit Fotos, etwas niederschreiben, einfach sich Zeit zu nehmen, das zu verarbeiten und zu reflektieren, vielleicht auch gar nicht die Erwartung zu haben, direkt eine Antwort zu bekommen. Und außerdem den Körper zu nutzen, eure Körperreaktionen und vielleicht sogar in der Art des Gehens auch zu schauen, wie verhalte ich mich eigentlich in der Art und Weise, wenn ich mit einem Thema verbunden bin. Habe ich was vergessen, Carsten?
Nee. Schöne Zusammenfassung hätte ich jetzt nicht mehr geschafft.
Ja, war auch eine Challenge. Unsere Zuhörer wissen natürlich, wenn sie öfter zugehört haben, dass der moderiert, dem anderen gegenüber eine Überraschungsfrage stellen darf. Und heute bin ich der Moderator und ich stelle Carsten eine Überraschungsfrage. Und du weißt noch gar nicht, was auf dich zukommt. Und hier ist sie, die Überraschungsfrage.
Die Überraschungsfrage.
Und meine Frage an dich, Carsten, ist... Und schau mal, wie viel du vielleicht inhaltlich teilen möchtest, musst du aber nicht. Mir geht es um was anderes. Die Frage ist einfach, wann hast du selber zum letzten Mal ein Coaching in Anspruch genommen und wie ging es dir dabei? Was ist dabei passiert? Was ist in dir abgegangen? Hast du jemals ein Coaching in Anspruch genommen?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist auch... auch übungsweise gar nicht so selten in meinen Seminaren, dass ich mich einbringe, was eine kleine Herausforderung auch mit sich bringen darf für meine Teilnehmer, wenn sie jetzt mich dann plötzlich coachen sollen. Oder dürfen ja. Mhm. Da gab es in diesem Jahr viele Situationen. Wie war nochmal die Frage, also wann das war und... Und was
genau.
Haben wir?
Und wie du dich dabei gefühlt hast eigentlich. Also okay. Ja, genau. Machen wir mal keins aus dem Übungskontext, sondern ein konkretes Coaching, was du für dich gesucht hast. Ja. Und wenn du willst, natürlich vielleicht auch, worum ging es da eigentlich und wie hat es dir geholfen?
Ja, also das Coaching, von dem ich erzählen möchte, das ist schon so 2 Jahre her ungefähr. Und das habe ich mit einem lieben Kollegen gemacht. Und es ging um eine Fragestellung darum, wie sehr ich etwas in meinem Leben verändern sollte, oder mit ins Leben holen sollte. Letztlich war das sehr erfolgreich und das passt auch dazu, dass ich vorhin einen gesagt habe, ja, wir können so Sätze, die dann erscheinen, nutzen. Und das war letztlich auch ein Satz, der mir da enorm geholfen hat für das Thema. Wie ging es mir dabei? Mir ging es gut dabei, weil ich mich da tatsächlich gut ja, in die Hände meines Kollegen und Freundes geben konnte. Und so ungefähr, also mach mal, sag mal was. So, ne? Also, dass ich wirklich mich auch methodisch unvoreingenommen oder ja unvorbereitet letztlich auch in seine Hände geben konnte. Und das war eine Erfahrung, die ja mir geholfen hat, Dinge loszulassen, also inhaltlich, aber jetzt auch von der Situation her loszulassen und einfach wieder mal Vertrauen und durch dieses Vertrauen und mich begeben in die Hände letztlich des anderen auch ja es zu schaffen, da nichts zu vermischen. Nichts zu vermischen mit dem, dass ich auch Coach und Lehrcoach bin und so weiter. Also das ist mir da ganz gut gelungen durch, ja, durch was eigentlich? Durch ihn angucken und vertrauen. Zack. So, irgendwie.
Also das Vertrauen hat eine große Rolle gespielt, genau. Und
Ja.
was würdest du sagen, war der Moment in dem Coaching, der dein Denken gekippt hat, sozusagen? Also wo du quasi von deiner Problematik in eine neue Ausrichtung gekommen bist?
Das war letztlich dadurch, dass ich aus der Natur erfahren habe, eben durch einen markanten Satz, dass ich mich jetzt gar nicht entscheiden muss. Und wenn es soweit ist, dann werde ich das ganz klar und deutlich bemerken. Also in dem Moment habe ich dann gemerkt, dass es okay ist, auch jetzt nicht zu entscheiden. Und es war auch ein gutes Gefühl, dass es sinnvoll ist, sogar auch später erst zu entscheiden und dass es dann einfach kommt. Also ähnlich wie du vorhin auch Beispiel gebracht hast, darauf vertrauen, dass später dann diese Klarheit kommt, in dem Fall die Entscheidung. Ja.
Also ein
Und ja, und da es ja schon 2 Jahre her ist, ist natürlich auch jetzt gerade mal im Rückblick,
kam der Moment.
ja, und ich bemerke gerade, dass der Anfangsmoment im Coaching noch, wo ich gedacht habe, da muss jetzt eine klare Entscheidung her, dass es den gar nicht gebraucht hat. Also ich sage mal so, es hat sich ausgeschlichen, also klärend ausgeschlichen. Und ist jetzt für mich völlig klar, ohne dass es halt diesen Zeitpunkt der bewussten Entscheidung gab. Es ist völlig klar. So, ne, wie sich's ausgeschlichen hat oder klar geschlichen hat.
Also
Ja.
da eigentlich auch der Moment, dass alles hat sich im Kopf verheddert und der Druck wird immer größer. Ich
Verengt auch, ne, so
verengt,
verengt.
genau,
Ja,
ich muss
genau.
jetzt eine Entscheidung und
Ja.
dann kommt der Raum der Akzeptanz. Nein, das braucht es jetzt nicht. Und das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Du kommst aus dem Coaching raus und die Antwort ist Vertraue. Mist.
Ja, ich
Und
wollte
dann,
jetzt.
genau, und dann im Nachgang aber festzustellen, ja, aber genau das war das Richtige. Genau das hat dann einfach die Entspanntheit gebracht, ja, die es dann eben dafür brauchte, dass sich neue Wege zeigen und finden und sich das Leben sowieso alleine löst.
Absolut, also es hat sich total bestätigt, und das Vertrauen hat sich voll ausgezahlt. Ja.
Wunderbar. Vielen Dank,
Danke für die
Carsten.
Frage, danke für die Frage, weil dieses Nachbesprechen sozusagen dazu, das fiel nämlich aus und deswegen bin ich froh darum, ja, danke.
Super. Ja, gerne, gerne. Ja, ihr Lieben, das war natürlich Selbstcoaching. Unser achter Teil, ne? Das achte Podcast mittlerweile von Carsten und mir. Und nach wie vor macht es uns große Freude und ihr werdet weiterhin von uns hören. Für heute aber werden wir uns verabschieden und Wir freuen uns natürlich über euer Feedback und schreibt gerne auch Kommentare, wo auch immer ihr uns gerade hört, ob es jetzt über Spotify ist oder iTunes oder wo auch immer ihr uns gerade entdeckt habt. Gibt es immer eine kleine Kommentarfunktion, da freuen wir uns natürlich drüber, werden wir auch ein bisschen hören. Wie ist es euch ergangen? Wie ist es vielleicht sogar euch ergangen mit unseren Tipps für euer Selbstcoaching, wenn ihr das mal ausprobiert? Und ansonsten freuen wir uns aufs nächste Mal und sagen, habt eine gute Zeit. Wir sehen uns bestimmt irgendwo draußen im Wald. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Lasst euch gut gehen.
Das war Natürlich draußen, der Podcast mit André Lorino und Carsten Ganz. Die Jungs freuen sich natürlich über euer Feedback und wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid.